SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung heute an diesem Sonntagmorgen aus dem Theater am Hechtplatz Zürich. Und ganz herzlich willkommen meinen beiden Gästen, Huberdine Unterberg Ruder, die einzige Frau in der Schweiz, die das bittersüße Geheimnis vom Unterberg Magenbitter kennt, und der Peter Neufeld, der die geheimen Kniff und Tricks kennt, damit man als Stuntfahrer ein Totalschaden unverletzt übersteht. Schön, dass Sie beide da sind.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielleicht müssen wir gerade schnell klären, Huberdine Unterberg-Ruder. Sie sind in Deutschland aufgewachsen, leben mit Ihrem Mann seit über 20 Jahren in der Schweiz. Dialekt für Sie also kein Problem?
Überhaupt nicht.
Aber Sie haben es nicht angenommen, gell?
Ja, man hat mir dazu abgeraten seitens des schweizerischen Umfelds und hat gesagt, das käme nicht gut raus, wenn ich plötzlich versuchen würde, in Schweizerdeutsch daher zu schwätzen.
Und Baseldeutsch für Sie, Peter Neufeld, kein Problem?
Mit knappen Ohren verstehe ich es.
Sie tragen einen sehr seltenen Vornamen, Huberdine. Ich habe im Telefonbuch gestern schnell nachgeschaut, es sind etwa plus minus 7 Mal, dass man es antrifft, die Huberdine in der Schweiz oder Huberdine. Die eine oder andere ist in der Romandie. Was ist die Geschichte bei Ihnen, bei Ihrer Familie?
Ja, also der ist natürlich mit Blick auf den Namenspatron geschehen. Ja. Der heilige Hubertus ist Bischof in Maastricht gewesen. Maastricht ist ja in Europa ein wichtiger Ort, wie man wisse, ist ja auch sprachlich. Deswegen gut, dass Sie Hubertin sagen. Also Saint-Hubert ist natürlich dann auch so ein zweisprachiger Mann gewesen, passt von daher in die Schweiz gar nicht so verkehrt. Und hat sehr spät erst in seinem Leben zum Glauben gefunden, war Jäger, verrückter Jäger, und ihm ist dann dieser berühmte Hubertushirsch, den man auch an vielen Apotheken und so weiter sieht, erschienen an einem Sonntagmorgen, in dem er eben auf der Jagd war, statt in der Kirche zu sitzen.
Ist der Hirsch.
Ihm erschiene und hat ein Kreuz zwischen dem Geweih gehabt, und das hat ihm dann als Zeichen genügt, sich zu bekehren und dem christlichen Glauben anzuhängen. Und am Schluss seines Lebens war er dann eben Bischof von Maastricht, geboren in Lüttich. Und der Rest ist Sage, viel wissen wir nicht über ihn. Ja. Aber eine heilige Hubertine gibt es nicht, und ich bin auch nicht die Anwärterin dahin.
Sie, Peter Neufeld, Sie haben einen eigenen Zwillingsbruder, der Ronny Neufeld, der heute auch in der Sendung ist. Wissen Sie, wie Ihre Eltern auf die beiden Namen gekommen sind, Peter und Ronald? Gibt es eine Geschichte dazu?
Nein, das weiss ich nicht. Ich weiss nur, sie waren ein bisschen frustriert gewesen. Wo wir als Säugling das erste Wort geredet haben, haben sie nicht Papi gesagt, nicht Mami, sondern Auto.
Also Nomen est Omen in dem Sinn nicht ganz, aber das Auto ist bei Ihnen in dem Fall von schon Anfang an dabei gewesen.
Schon in der Windel.
Wie oft hat man Sie verwechselt als Kinder?
Man hat uns ständig verwechselt, sogar die Eltern haben uns verwechselt, weil wir sind wirklich identisch gewesen im Aussehen. Bis etwa vor 30 Jahren sind wir mal in eine Schlägerei reingeraten, und dann haben sie meine Nase kaputt gemacht und das Gesicht ein bisschen. Und bin dann operiert worden. Unsere Mutter hat zwar immer wollen, dass ich wieder die gleiche Nase bekomme wie der Brüder. Und der Arzt hat dann aber gemeint, er tut lieber die am Brüder seine auch noch verändern, dann sehen wir uns wieder endlich.
Das heisst, also, da müssen wir schon mal schnell drauf eingehen. In so eine Schlägerei kommt man ja nicht einfach rein. Also, das hat eine Vorgeschichte.
Ja, man hat eine Vorgeschichte. Wir haben einmal gewirtet, unter anderem. Wir haben ein gut gehendes Restaurant gehabt, wo die Jugendlichen verkehrt sind. Und dann hat es eine Bande, eine Italo-Bande, die haben Schutzgelder verlangt bei gut gehenden Restaurant und Spielsalon und Club. Und wir haben uns immer geweigert zum Zahlen. Und sie sind nämlich zu zweit gekommen, und wir haben nicht gross diskutiert, haben sie dann nämlich rausgerührt. Und eines Abends haben sie sich zusammengetan, sind 20 Stück gekommen. und haben uns mit Schlagring und Ketten so spitalreif geschlagen. Ich habe meine Nase dann 6-mal gebrochen und die Kniescheibe versplittert. Brüder hat einen Nierenriss und fast das Auge
also
verloren.
Also ganz massive, wirklich echte, ja, schwere Verletzungen.
Genau.
Sie sind im Spital gelegen nach einer Woche?
Ja, ich ja. Bin ziemlich lang im Spital gewesen. Nase habe ich 3-mal müssen operieren, weil es nie funktioniert hat. Aber wir haben es überlebt.
Sie haben es überlebt, sie sind beide da, es geht ihnen heute blendend. Der andere Unterschied, den Sie vielleicht daheim nicht sehen, logischerweise, ist, Sie haben lange Haare. Ja, sie genau. haben einen Rossschwanz und Ihren Bruder. Wie bist du zu dem gekommen?
Der Bruder sagt immer, ich werde mit meinem Alter wahrscheinlich nicht fertig und darum habe ich einen Rossschwanz.
Und? Hat er recht?
Ich glaube es nicht, nein.
Ich habe am Anfang gesagt, Sie seien beide Geheimnisträger oder auch Geschäftsgeheimnisträger bei Ihnen, Frau Unterberg. Geht es um das Rezept von einem Bitterlikör, das Ihren Namen trägt. Das steht tatsächlich nie geschrieben, das Geheimnis.
Ja, das ist... also ich muss leider Sie eben noch mal schnell korrigieren. Ja. Wir sind eben kein Likör.
Oh, okay, sondern... gut, das kann man klar sagen. Also was das ist es denn?
Ja, genau, es ist eben, eigentlich sagt man zu dem Kräuter. Einfach, weil es eben Kräuter, nichts ja, ja. anderes ja. hat als Kräuter. Und Likör ist eigentlich die Hinzufügung von Zucker und das tun wir halt eben nicht.
Also Zucker ist sicher nicht drin.
Das nein. wissen
wir. Jetzt haben Sie aber genau. schon ein Geheimnis
verraten. Jetzt habe ich schon ein Geheimnis verraten ein Geheimnis und bei einem raus, Geheimnis super. Sollte es auch gut. bleiben.
Aber trotzdem, eben,
also trotzdem das Rezept. Also wir merken uns das Rezept im Kopf.
Ja.
Und
wer weiß das?
Meine beiden Eltern. Und dann gibt es noch eben aus sozusagen Absicherungsgründen 2 katholische Priester und einen dritten, den üben wir gerade ein, weil es ist natürlich auch, wenn man es im Kopf behalten muss, wichtig, dass man es nicht vergisst. Und deswegen ist das was wir meistens dann eben auch zu zweit oder dritt zusammen tun können. Wir schauen uns dann unsere Kräuter ganz im Detail an und hat auch viel mit Riechen, Schmecken, Schauen zu tun. Ist also eine ziemlich sinnliche Angelegenheit und auch was sehr Praktisches, was sehr Handwerkliches. Und ich glaube, dass das eben gerade auch in der heutigen Zeit, wo vieles so maschinell und die Sendung heißt ja auch persönlich. Ja. Also für uns sind die Kräuter was, wo wir mit unserer Persönlichkeit dran gehen und wo wir versuchen, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen auf die beste, schonendste Weise die Wirkstoffe, die uns die Natur zur Verfügung stellt, ins Produkt rüberzubringen und dann eben auch zum Wohlbefinden der Kunden in die Mägen.
Und das heisst, Sie machen das hinter verschlossenen Türen, logischerweise.
Logischerweise.
Also Sie mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter oder also ein von diesen Priestern ist nicht dabei. Die wissen, die sind
nein, doch, die sind auch dabei. Die kommen eben mindestens so 2-mal im Jahr zum Üben.
Zum Üben. Und ja. dann dürfen Sie auch die Kräutermixtur herstellen. Das heisst, aus 43 verschiedenen Ländern kommen die. Genau. 44% Volumenalkohol sind und 45 Grad müssen Dreigusswinkel sein. Das ist auch eine Zahlenspielerei, oder?
Ja, also wir haben festgestellt, dass das, weil das Produkt so etwas Einzigartiges ist, es hilft dem Menschen, wenn sie was haben, wo sie sich die wichtigste Sache dran merken können. Und wir nennen das eben die 43, 44, 45, 46 Regel. Und die Regel sagt eben, dass da Kräuter aus 43 Ländern drin sind, dass es 44 Volumenprozent braucht, um die Wirkstoffe so schonend wie möglich auszuziehen, dass man es, um es zu genießen, am besten ins Glas eingießt, in einem Winkel von 45 Grad, weil das ist halt so eng, die
Mündung. Das ist eine Kleinflasche. Also ich habe gestern eins gepostet, oder? Ich wollte sagen, Sie haben, das ist kein Sponsoring, oder läuft. Ich habe das gestern gekauft.
Hätte ich mich auch nicht getraut.
Ja, gell, ja, oder? Ja, so, dann heisst es wieder, bei SRF wird nur mehr Alkohol getrunken die ganze Zeit. So, haben wieder eine neue Schlagzeile. Also, jetzt schmecken wir da mal dran. Wir gehen es doch rüber zu mir, zu meinem neuen Fall.
Schmeckt gut.
da bin ich jetzt aber froh.
Schmeckt tut's gut.
Aber an was erinnert Sie das? Wenn Sie mal ein Restaurant...
Nach Medizin.
Ja, genau.
So, Gurgelmittel, je nachdem, oder nicht? Aber Nägel, zum Beispiel Nägel schmecke ich jetzt. So jetzt Nelke hat sicher drin.
Ja, gut, das werde ich jetzt natürlich nicht bestätigen.
Ja, ist klar. Okay,
das ist klar. Aber ich sage immer, es ist sowas, was so auch manchmal so an eine weihnachtliche Backstube erinnert. Es sind viele eben sehr intensive Dinge drin. Eigentlich, das ist das, was ich eigentlich immer von allen Konsumenten und auch Kunden, die vielleicht noch nicht Konsument sind, höre, dass das Produkt einfach unwahrscheinliche Kräuterintensität und eine ganz große Dichte hat. Okay. Und das ist auch wirklich wahr. Also es ist das Produkt am Markt, was die höchste Dichte an Kräutern hat.
Okay. 1846 erfunden. Und gell, Sie, Ihr Mann ist auch hier heute und er weiß es noch nicht.
Richtig.
Er darf das erst nach der silbrigen Hochzeit, dürfte Sie ihm das sagen. Machen Sie das denn?
Ja, das muss ich mir natürlich gut überlegen.
Also das heisst, da gibt es einen Moment, wo Sie mit Ihren Eltern und Ihrem Mann am Tisch sitzen und dann würde Sie sagen, so, lieber Franz, jetzt ist es soweit, jetzt
ja, also darfst du es wissen. Genau, so könnte das zum Beispiel laufen. Aber eben wie gesagt, es geht ja auch nicht darum, ich habe ja glücklicherweise 4 Kinder und vielleicht geht es ja auch mal an die, das müssen wir dann schauen.
Zum Thema Familienbetrieb kommen wir nämlich, das stimmt für Sie beide. Peter Neufeld, Autostunts fahren in Film. Ein Auto crashen für die Leinwand, das ist für viele Leute auch ein Buch mit 7 Siegeln. Und dann noch unversehrt aussteigen nachher, oder? Sie sitzen unversehrt da. Sie gehen Ihr Berufsgeheimnis auch nicht einfach so weiter, oder?
Nein, das bleibt also nur die Stuntleute untereinander, die sich austauschen, aber sonst bleibt es ein Geheimnis. Ja. Sonst wird man noch die Arbeit weggenommen.
Was ist denn der verrückteste Stunt, den Sie je haben müssen oder dürfen machen?
Der verrückteste ist noch schwierig zu sagen. Wir haben diverse, also wir haben schon jene Überschläge gemacht. Ein verrückter Stunt war vor 2-3 Jahren für den Film im Sog der Nacht. Das ist sogar die deutsch-schweizerische Produktion.
Im Sog der Nacht?
Ja. Dort habe ich mit einem Jaguar eine Verfolgungsjagd Verfolgungswagen fahren und jede Kurve umsliden und schlussendlich mit 70 Stundenkilometer seitlich in eine Baumgruppe reinfahren, sodass der Darsteller also im Film, also ist eine gewesen, musste sterben. Ja.
Und Sie sind aber in dem Auto drin gesessen?
Ich bin ja.
Moment.
Ja.
Was passiert da? Also gut, jetzt müssen Sie zuerst mal das Auto nicht außer Kontrolle bringen, also sich mal alle elektronischen Hilfsachen, die uns Normalsterbliche davon abhalten, zu einem Standfahrzeug, die werden mal alle abgestellt. So viel können Sie verraten, oder?
Ja.
Das ist weg.
Ja.
Also, dann sitzen Sie in dem Jaguar, der hat Hinterradantrieb, das heisst, in einer Kurve ein bisschen mehr Gas geben, dann bricht er mal aus. So viel würde man sehr wahrscheinlich auch noch zustande kriegen.
Ja.
Und dann nachher, was passiert im Kopf, wenn Sie wissen, jetzt sehe ich die Baumgruppe dort, und jetzt muss ich mich auch, also...
Ja, also man muss sich schon voll konzentrieren, wobei wir tun nie voran üben. Also ich sage immer den Kameraleuten und all den Regisseuren, also es muss beim ersten Take müssen die wirklich parat sein, weil wenn ich würde üben, dann würde ich mir zu lang oder zu viel Gedanken machen und dann würde es in die Hose gehen wahrscheinlich, der ganze Stand. Und darum wird es erst mal gemacht und bis jetzt ist noch immer alles gelungen.
Was? Holz anlängen, oder? Für Sie? Also
ja.
Auf die Bretter am Boden.
Nur Holz da.
Ist gut, Holz. Wir sitzen auf Holz. Können Sie uns mitnehmen in dem Moment, was passiert im Kopf, wenn Sie auf die, oder ist der Kopf überhaupt noch dabei, wenn Sie auf die Bäume zurasen?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt einen Adrenalinschub und das geht dann so schnell, wenn es dann einfach vorbei ist, hat man das Glücksgefühl, dass man noch lebt. Ja.
Und das Auto ist aber nicht schon verstärkt, also es ist nicht der normale ab der Stange.
Nein, wir haben es, also jetzt bei dem Fall bin ich eigentlich wegen dem zum Auftrag gekommen. Die sind zu uns gekommen, wir vermieten das vor allem Auto vermieten für Filmgesellschaften. Es gibt bei uns in der Schweiz keine Firma, die zuständig ist für Autos, wenn Filme gedreht werden. Und dann kommen sie am liebsten zu uns, vor allem die ausländischen Gesellschaften. Wenn sie dann einen Film drehen, wo sie 30, 40 Autos brauchen, dann haben sie genaue Vorstellungen, wie die aussehen müssen, was für Baujahr und wann und wo das dort sein. Und dann kommen sie Monate voran. Und bei dem Fall hat es geheißen, dass der Stunt wird in einem Jaguar gemacht. Sie brauchen ein zweites Auto, das genau gleich aussieht, falls es ihnen nicht, also misslingt, dass sie noch mal ein zweites gleiches Auto haben. Und den Jaguar haben wir geliefert. Und die Slide-Szene haben die deutschen Stuntmans nicht fertig gebracht, weil bei den Jaguar die Slides machen wir mit der Handbremse.
So, und also schon mal ein Geheimnis wieder.
Ja, okay, genau. Gut. Ja, schon zu viel.
Ich sehe, ich führe eine Liste, da ist gut. Also die Handbremse braucht es auch.
Ja. Das haben wir jetzt gelernt.
Und die Jaguar haben schon ab Werk schwache Handbremsen und darum haben sie das nicht fertig gebracht. Und ich habe dann einen Trick angewendet, wo anscheinend die deutschen Stuntleute nicht gewusst haben. Und sie haben mich dann, so bin ich zu dem Auftrag gekommen und auch der Crash in die Baumgruppe haben sie verlangt, dass ein Käfig reingeschweißt muss werden. Und ich habe gesagt, ich mache es ohne.
Ohne Käfig?
Jawohl.
Einfach gut also anbunden, hat jetzt fast gesagt, aber sie müssen fest zuziehen.
Ja, ja, da muss man schon fest zuziehen. Also ich tue einen 6-Punkt-Gurt reinbauen. Das Auto schon ein bisschen präparieren. Aber jetzt gerade bei dem Fall ist immer wichtig, dass bei so einem Crash gerade der Motor abgestellt wird, dass nicht auch etwas brennen könnte. Ja. Durch den massiven Aufschlag seitlich in die Baumgruppe ist der Zündschlüssel aus dem Zündschloss geflogen, obwohl nicht einmal ein Anhänger dran war. Der Schlüssel ist irgendwo in dem Auto gelegen und der Motor ist weitergelaufen. Es ist nichts passiert. Also bei so Stuntszene ist immer die Feuerwehr dabei und ein Krankenwagen. Aber bei dem Fall ist dann die Crew schnell herangerannt und hat den Schlüssel gesucht. Und der ist dann bei der Fahrerseite auf dem Boden irgendwo gelegen.
Und ich meine, das sind 70 km pro Stunde von 70 auf 0 in einem Bruchteil. Ein Bruchteil von einer Sekunde. Das macht dem Körper nichts? Oder haben Sie da ein bisschen weh nachher irgendwie am Nacken? Oder?
Ja, doch. Also eine Woche oder 14 Tage lang machen die Nacken und Halsmuskeln. Wir tun dann weh. Ja. Aber das gibt sich dann wieder.
Unglaublich. Ja, also das ist braucht. Es ist irgendwie so eine Faszination zwischen Leichtsinn natürlich, oder? Und auf so der anderen Seite unglaubliches Können. Was sagt Ihre Frau dazu?
Am Anfang hat sie noch Angst gehabt und jetzt hat sie eigentlich keine Angst. Ich weiss nicht, an was es liegt. Sie sagt, ich habe einen guten Draht zum Schutzengel. Ich hoffe,
sie also werden, das darf man sagen, sie werden nächstes Jahr 60. Also sie machen das immer noch?
Ja.
Seit Jahrzehnten unversehrt.
Ja. Einem Großteil. So ist es, ja.
Frau Unterberg, oder? Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ja. Also das ist eine fremde Welt für mich. Der einzige, ich sage das als Stunt oder was in die Richtung kommt, war, ich habe viel in meiner Jugend in den österreichischen Bergen verbracht. Meine Mutter ist ja Österreicherin und da waren wir immer im Achental und dann hat mich mal einen Morgen in einem VW Käfer, da lagen über 2 Meter Schnee, hat mich der Forstmeister der Lokale mitgenommen und der war also vom Zweiten Weltkrieg kriegsversehrt und hatte nur einen Arm. Und er war aber weitherum als exzellenter Sportler bekannt. Der war bei der Bergrettung, der war ein exzellenter Skifahrer, trotz nur einen Arm, was ja dann vom Gleichgewicht aus schwierig ist. Und der Forstmeister Schwab hat dann gesagt, wir fahren jetzt rauf zu der Fütterung und gucken, was die Hirsche machen. Und kurz bevor wir an der Fütterung sind, hat er die Handbremse angezogen und hat also mit einem Arm den Käfer zwischen den Schneemauern um 180 Grad gedreht. Und das ist der einzige Stunt, den ich in meinem Leben mitgemacht habe.
Was eine kurzschwindige Karte in Schloss.
Ja, ich war halt völlig unvorbereitet, gell, aber immerhin angeschnallt.
Sie machen einen Stunt mit Ihrem Bruder. Ich glaube, dort ist mal etwas passiert. Ronny Neufeld sitzt im Publikum heute Morgen. Was ist da gesehen, wo Sie Ihren Bruder haben müssen planmäßig vor der Kamera umfahren?
Ja, oder? Das war eine Serie gewesen, Salome auf der Flucht, hat das glaub geheißen, mit der Heidelinde Weiss. Und das war eine Szene, wo sie aus einem Parkplatz rausgefahren ist und viel schnell unterwegs war und dann in einem Einkaufszentrum einen Wegerimann umgefahren hat.
Jawohl. Und also das wäre ihr Bruder gewesen?
Ja, ich wäre Heidelinde Weiss gewesen im Auto.
Mit einer Perücke?
Perücke, ja. Jawohl. Genau. Und wir haben das abgesprochen, in welchem Winkel, dass ich ihn dann verwischen muss, dass ihm nichts passiert. Und dann, als ich mich auf die Position gesetzt habe, hat es eine Regieänderung gegeben. Der Bruder hat von einem anderen Ort durchlaufen und wir haben es das im Funk nicht durchgegeben. Und als ich dann vorgefahren bin, ist er von einer falschen Seite gekommen und dann habe ich ihn wirklich verwischt. Und dann ist er ein paar Meter geflogen. Aber sie waren begeistert. Es hat so gut ausgesehen.
Der Ronny Neufeld hat ein Mikrofon. Erzählen Sie mal schnell, wie war das?
Es hat sicher einen Monat, zwei hat es weh da. Aber die Kameraleute haben gemeint, das ist normal bei den Stunt-Leuten. Aber
es hat gut ausgesehen. Sie sind geflogen in dem Moment?
Ich bin wirklich weit geflogen und es hat mir wirklich alles weh da. Aber eben, bei den Zwillingsbrüdern, die streiten nie miteinander. Ich habe ihm keinen Vorwurf gemacht. Er hat wirklich nichts dafür können. Und heute geht es mir auch wieder
gut. Heute geht es gut. Schön. Also ein Applaus ist das auf jeden Fall. Beides Familienmenschen, muss man auch sagen. Sie haben vier Kinder.
Ja.
Frau Unterberg, oder? Sie haben zwei Kinder. Noch nicht Grossvater, noch nicht Grosseltern, aber wer weiss. Als Biologin ein grosses Unternehmen zu führen, kommt jetzt nicht unbedingt dazu drauf. Also ist es klar gewesen, wo Sie in Ihrer Abiturzeit gewesen sind, Frau Unterberg, dass Sie irgendwann ein weltweites Unternehmen würden leiten, das glaube ich in etwa 100 Ländern tätig ist?
Also ja, nein, das ist zu Zeiten meines Abiturs noch nicht klar gewesen. Meine Eltern hatten auch, und ich kann nur sagen, das würde ich genauso bei unseren Kindern heute immer noch sehen, haben immer gesagt, das muss sich im Laufe der Zeit zeigen, ob man dann wirklich in so eine Rolle wie in die Leitung eines Unternehmens hineinpasst. Ich habe ja selber auch drei Geschwister, also stamme auch aus einem Viererset. Und so dass also auch jetzt kein übertriebener Druck auf einem von uns gelegen wäre, dass man hätte müssen. Und ich glaube auch, das wäre völlig falsch. Ich weiß jetzt nicht, wie Herr Neufeld das sieht, aber man kann seine Kinder nicht in eine Rolle hineinzwingen, denn am Ende wären die unglücklich. Mhm. Und nichts wäre ja schlimmer im Grunde genommen. Und es ist auch gegenüber den Mitarbeitern in einem Unternehmen unfair, denn die Aufgabe ist so anspruchsvoll, auch vom Einsatz her, dass nur wenn das wirklich die Rolle ist, die man auch für sich selbst wirklich mit voller Identifikation nehmen kann, nur dann macht das hinreichend Sinn, dass man das macht. Nur dann stimmt es auch für alle. Nur dann kann man auch den Einsatz, die Innovationskraft, all die Dinge, die für die langfristige, nachhaltige, sagt man ja heute immer so schön, Leitung eines Unternehmens erforderlich sind, erbringen. Und in meinem Fall jetzt als Frau kommt natürlich dann, wenn man Kinder möchte, und das war für uns immer klar, mein Mann und ich, wir sind beide sehr immer daran interessiert gewesen, auf Kinder hin unsere Familie anzulegen. Weiß natürlich nicht, ob es klappt, aber hatten wir immer gehofft, dass dann eben auch der Partner voll in der Sache mitzieht und mitarbeiten kann. Und das sind einfach die Rahmenbedingungen. Ich glaube aber heutzutage, das ist ja auch das Schöne an der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, heutzutage ist das aber für Männer genauso wichtig, dass die Partnerin mitzieht, wie jetzt ist für mich 1988, wo ich im Entscheidungsprozess gewesen bin, nachdem mein Vater mich gefragt hat, kannst du dir das vorstellen? Und am Schluss ich dann gesagt habe, mein Mann kann sich's vorstellen, ich kann es mir vorstellen und dann sagen wir auch ja zu der Aufgabe.
Das ist doch ein rechter Wechsel. Also Sie sind jetzt in fünfter Generation Unterberg, zum ersten Mal eine Frau, die das Unternehmen leitet. Ist das etwas intern, ist es so einfach gegangen wie durch Butter, wie Sie das jetzt erzählen, oder hat das schon der eine oder andere Diskussionsmoment, vielleicht mit Ihren Geschwistern?
Also mir war wichtig, dass mit den Geschwistern da ein klares und auch bereinigtes, auch durch ein Gespräch erarbeitete Position dazu ist. Also da kann ich jetzt sagen, das haben wir wirklich Glück. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen drei Geschwistern. Da gibt es also Gott sei Dank nichts Negatives dazu. Zur Frage der Frau ist vielleicht interessant, dass der Gründer der Firma, also Sie haben ja gesagt, ich bin die fünfte Generation, der Gründer der Firma, Hubert Unterberg, das ist die andere Hälfte, warum mein Name eben so ist.
Okay. Jawohl, also Hubert hätte schon mal gern.
Ja, genau. Okay. Hubert, aber keine Hubertine, aber Sie haben nach der Hubertine gesagt.
Ja, genau.
Der Hubert Unterberg, der hat am gleichen Tag die Firma gegründet, wie er seine Frau geheiratet hat. Seine Frau war damals schon Vollwaisin, hat sie relativ jung geheiratet, mit 24. Und die Katharina Albrecht war eine sehr, man würde heute wahrscheinlich schon noch sagen, emanzipierte Frau. Sie hat also ihm erstens das Geld zur Verfügung gestellt. Sie hat also schon vor der Eheschließung Immobiliengeschäfte getätigt. Und man muss sich ja überlegen, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland gab es damals für die Frau noch kein Wahlrecht. Und sie hat sich dann am Tag der Hochzeit auch als Prokuristin in die Firmen Gründungsunterlage. Die Firma ist gleichen Tags gegründet, wie die geheiratet haben. Und sie hat den Namen der Firma auch, und den Firmennamen gibt es nach wie vor, Hubert Unterberg Albrecht hieß die Firma.
Also die Urzelle. Ihr Name dort ist schon drin.
Und braucht, ja. Ich glaube, also okay. Für ein Unternehmen, das 1846 gegründet ist, war das also relativ fortschrittlich.
Sehr fortschrittlich für die Zeit.
Und sie war eben auch Geheimnisträgerin des Unterberg-Geheimnisses, über das wir ja jetzt gerade also eben schon gesprochen haben.
Hätte er das... Oder
ja, und er hat sogar in einer sogenannten Ehrenerklärung, hat er das sogar vor den Honoratioren der Region niedergelegt. Warum hat er das getan? Weil die Marke bereits wenige Jahre nach den ersten Erfolgen enorme Nachahmer hatte. Und er mit dieser Ehrenerklärung, in der er eben festgelegt hat, dass er das Geheimnis nur seinen Nachkommen und eben seiner Ehefrau verraten werde und er auch nicht gedächte, es zu verpfänden, verschenken, vertauschen oder andere Dinge damit zu tun. In dieser Ehrenerklärung hat er einer Sache vorgegriffen, die erst 40, 50, 60 Jahre später sich entwickelt hat, nämlich das Markenrecht. Also seinerzeit konnte man ja noch nicht eine Marke anmelden. Das gab es noch alles gar nicht, was wir heute so als Schutz des geistigen Eigentums kennen. Und sein Sohn war dann später im preußischen Parlament, auch in dieser Kommission, die das Gesetz dann eine Generation später geschaffen hat. Also der Schutz vom geistigen Eigentum ist ja etwas, was auch heute, gerade wir sprechen ja jetzt hier übers Radio, auch in den Medien, wieder sehr im Zentrum steht. Es gibt Diskussionen an den Universitäten, es gibt an den verschiedensten Stellen, und den Menschen wird nicht zuletzt eben auch durch Herrn Snowden und andere Menschen bewusst, was eigentlich geistiges Eigentum für eine brisante Geschichte ist. Und der Gründer ist damals hingegangen und hat das eben ganz offen in einer sogenannten Ehrenerklärung, hat später dann die Ausstattung der Flasche beim Handelsgericht in Krefeld, das ist die nächstgrößere Stadt vom Niederrhein, vom Gründungssitz aus, wo wir herkommen, hat er die dann niedergelegt, um auch bei Gericht beweisen zu können, dass ein Nachahmer ist.
Okay. Also der hat das damals schon mal festgestellt.
Der hat auch das verstanden, wie wichtig das eben ist.
Ja. Wir haben es gehabt von Familie und Nachfolge. Es ist ein offenes Geheimnis, Peter Neufeld. Das ist nur ein Teil, der Autohandel und Standfahrer. Zum anderen sind sie Immobilienunternehmer. Sie haben Liegenschaften, Liegenschaftsverwaltungen oder Liegenschaftsverwaltung. Wie sieht es mit der Nachfolge bei Ihnen aus? Also Sie haben das ja schon von Ihrem Vater auch übernommen, oder?
Ja.
Baugeschäft also, mindestens.
Baugeschäft haben wir vom Vater übernommen. Wobei der Vater hat überhaupt keine Freude gehabt an Auto. Er hat auch keine Freude gehabt, dass wir mit Auto machen. Er war ein bisschen Patriarch. Unsere Söhne, ich rede auch noch von den Kindern vom Brüder, das sind auch meine Söhne, die machen mit im Autogeschäft, aber die Stunt, das will niemand machen. Das stirbt
das aus unserer auf Familie. Das hört wie bei Ihnen. Ja. Also eine Generation von Neufelds hat Stunts gemacht,
genau, wie
wir es später mal sagen, und dann
so ist es. Ja.
Oder vielleicht ein Enkel, je nachdem, oder?
Vielleicht, also, ja.
Aber Sie würden es sicher nicht einfach so leichtfertig weitergeben.
Nein. Also ich bin eigentlich froh, ja. Weil es ist immer ein gewisses Risiko dabei.
Genau. Und die Nachfolge, also ist klar gewesen, dass Sie einsteigen in das Baugeschäft, oder hat es da mal einen Moment gegeben, wo Ihr Vater, Sie haben gesagt, er ist ein Patriarch gewesen. Ja. Wie hat sich das ausgeäussert?
Ja, er hat schon unser Leben bestimmt. Er hat schon gesagt, was läuft. Darum sind wir eigentlich auch so vielseitig. Er hat dann wieder gesagt, wenn das Baugeschäft nicht läuft, dann müssen wir können wirten, dann machen wir die Wirtenschule. Oder dann machen die Lastwagenprüfung oder machen die Garprüfung. Dann können noch mal als Garfahrer unterwegs sein. Oder dann mit der Schaustellerei haben wir dann angefangen, haben eine Achterbahn gehabt und in Wien am Prater haben wir eine Wildwasserbahn gehabt.
Nein.
Also wir haben uns ziemlich...
Also Sie, Moment, jetzt muss ich mal, Sie sind, wir müssen schnell aufzählen, also das Auto, da kommen wir noch mal schnell dazu, das interessiert mich. Dann sind Sie, ich glaube, Sie haben Baumaschinen...
Mech.
Haben Sie gelernt, haben Sie das Wirtepatent gemacht?
Jawohl, ja.
Und danach sind Sie noch Schausteller geworden?
Jawohl, ja. Also mit dem Handel der Liebhaberfahrzeuge, wir haben viel Corvette, alte Corvette, ja. Die Automobilrevue hat sogar mal geschrieben, wir sagen die grössten Corvette-Händler von Europa. Aber es heisst nicht viel. Wir haben keine Konkurrenz. Und dann sind wir natürlich viel mit Schaustellen. Die Zuhälter und Schaustellen waren ziemlich gute Kunden bei uns.
Bei Corvette.
Jawohl, ja.
Also, Klammern auf und zu, der Harry Hasler sagt Ihnen etwas als Figur. Also der Harry Hasler offenbar fährt auch immer ein Neufeld Corvette.
Genau, so Produktion ist es.
Jawohl, also, ja. Das ist ein klassisches Schwammending, oder ein bisschen Zuhälter, man weiß nicht so. Gut, also Zuhälter und Schausteller fahren gerne Corvette.
Das war früher mit den Zuhältern, das hat sich geändert.
Was fahren die denn heute?
Zuhälter? Ja. Oh, das sage ich doch nicht.
Also, wir sind bei der Schausteller, Entschuldigung.
Und dann hat uns ein Schausteller gesagt, man könnte da extrem viel Geld verdienen mit der Schaustellerei. Ja. Wenn man ein bisschen Kapital hat, dann soll man eine Bahn kaufen und da wird man in kurzer Zeit Millionär.
Und?
Nein, also wir haben eine Occasionsachterbahn gekauft, der Rüetsch und ich, und sind dann 6 Jahre lang kreuz und quer durch die Schweiz auf Tournee gewesen. Wir hatten einen guten Geschäftsführer drauf, das war der Beat Spengler aus der berühmten Schaustellerfamilie. Ja. Und das ist super gut. Wir sind keine Millionäre.
Eben, so wollte ich wissen. Millionär sind Sie nicht.
Überhaupt nicht. Ja. Dann hat es plötzlich geheißen mit dem TÜV, alle Bahnen müssen jetzt TÜV geprüft werden hier in der Schweiz. Okay. Und dann hätten wir unsere Achterbahn ziemlich umbauen vom Bremssystem her und hätten das Baubuch gebraucht. Und dann sind wir ein Jahr lang mit der Bahn haben wir sie auf Dubai gebracht. Dort haben wir sie aufgestellt gehabt. Dort haben sie uns zwar geleitet, es ist super gelaufen, aber wir haben kein Geld bekommen. Obwohl wir Vertrag alles festgehalten haben. Also wir konnten noch froh sein, dass wir sie noch wieder rausgebracht haben aus Dubai. Und dann haben wir sie 5 oder 6 Jahre in der Slowakei, in Bratislava, ja, in einem Vergnügungspark aufgestellt gehabt. Und nach 6 Jahren ist plötzlich kein Geld mehr gekommen. Und der Schausteller dort ist auch verschwunden und unsere Bahn ist dann auch verschwunden.
Und die, wo ist die jetzt?
Wir haben dann eine Strafanzeige gemacht und dann hat es geheißen, wir müssen einen Anwalt nehmen. Da haben wir eine Anwältin gefunden und die hat ein Jahr lang ist einfach nichts gelaufen. Und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, einen guten Kollegen in der Schweiz, der in der Slowakei eine Feisterfabrik hat. Und dann habe ich angerufen, hat er gesagt, ja, vom Gesetz her, da findet er das nie. Ich habe einen Kollegen, der macht bei mir sein Kasse, der ist bei der Mafia. Er tut uns den vorstellen. Und dann sind wir dann wirklich runtergeflogen, der Rütsch und ich. Und dann hat er vorgestellt und dann ihm das Problem erklärt. Und dann hat er gesagt, das ist kein Problem. Spätestens in 14 Tagen haben wir die Bahn und mit dem Gauner zusammen auch. Und das kostet 2'000 Euro und wenn das Aktenabschnitt kostet noch 500 Euro separat.
Gut, und dann?
Ja, und dann ist kein 3 oder 4 Tage gegangen, hat er angerufen und sollen runterkommen. Die Bahn hat er gefunden und den Gauner hat er auch gefunden und wir können dabei sein bei der Übergabe. Und dann ist man schon wirklich nicht ganz so...
Ja, ist ein bisschen geschmurrt worden.
Und dann habe ich die Anwältin angerufen und habe gesagt, eben, wir hätten die Schindsbahn. Und dann hat sie gesagt, das glaubt sie nicht. Dann sind wir dann wirklich am anderen Tag, wo wir unten waren, bei dem Übergabeort und die Bahn, alle Wege sind da gestanden. Und der uns beschissen hat, der war in einem Schweizkasten von einem Mafiosen und der andere hat schon das Messer parat. Und ich habe ihm gesagt, ich zahle ihm die 2'500, aber muss das Messer nicht verwenden. Ja. Und so haben wir dann die Bahn wieder zurück. Und dann haben wir sie zum Kollegen ins Areal gebracht, wo er seine Fabrik hat in Malatski. Und haben sie dann schlussendlich auf Sibirien verkauft. Die Achterbahn.
Also, die Achterbahn von Neufeld steht jetzt noch in Sibirien, ja, im ewigen...
In Krasnojarsk.
In Krasnojarsk. Und die läuft noch, wissen Sie?
Ja, sie läuft noch. Ja. Ja. Ist noch lustig gewesen. Wir haben uns getroffen in Wien, der sie gekauft hat. Oder hat wollte kaufen. Wir haben stundenlang haben wir uns fast Grinde verschlagen, bis wir mit dem Preis einig geworden sind. Und dann, das war ja irgendwann im Oktober gewesen, und dann hat er gesagt, er muss die zu Weihnachten, also die haben am 6. Januar haben die dort das Fest und die Bahn muss dann stehen und funktionieren. Und ich habe mich verpflichtet, dass die Bahn dann aufgestellt wird, kommt dann genug Leute zur Verfügung über und dann muss sie funktionieren. Wir sind dann, glaube ich, weiß es auch nicht, am 10. Dezember runtergeflogen. Ich habe dann unseren Geschäftsführer, den Beat Spengler, mitgenommen. Und dann habe ich schon befürchtet, es könnte ziemlich kalt sein dort unten. Und wo wir angekommen sind, war es minus 30 Grad. Und die Bahn war noch nicht vor Ort gewesen. Also von Malatski auf das Krasnojarsk sind 6'000 Kilometer auf der Strasse Transport gewesen. Und der eine Lastwagen mit dem wichtigsten Teil hat einen Unfall gehabt und der Bahnhof und die Wege alle drauf waren, hat sie überschlagen und ist völlig demoliert gewesen. Und die ist dann eine Woche, mit einer Woche Verspätung ist es dann nachgekommen und der die Bahn dann gekauft hat, der hat voller Stolz seine Bahnen gezeigt, die er schon dort unten hat, im Vergnügungspark. Und hat mir alles gezeigt. Und das Lustige war, die Schausteller voran haben gesagt, du musst schauen, irgendwo in Moskau oder sonst müssen noch Bahnen sein von 3 oder 4 verschiedenen Schaustellen. Die hat man ihnen weggenommen. Also, und Waffengewalt hat man sie einfach ihnen weggenommen, weil sie sich die einfach enteignet haben. Und die haben dann... Die sind so unter Druck gesetzt worden, dass sie die Bahn stehen lassen haben und dafür lebend haben heimfliegen.
Also es ist ein hartes Geschäft.
Ja.
Also wirklich ein hartes Geschäft, das wir von
ihnen erfahren haben. Wir haben dann Fotos mitgegeben von der Bahn und als ich dann dort angekommen bin und der neue Besitzer von unserer Achterbahn sind im Park gezeigt, dann sind natürlich die Bahnen, die in der Schweiz vermisst wurden, sind auch dort gestanden.
Sind dort gestanden.
Ja. Und, mein Partner, der mitgekommen ist, der hat schon seinen Sarg bestellt, weil er gemeint hat, er komme nie mehr lebendig zurück. Ja. Und dann habe ich ihn dann darauf angesprochen, den neuen Besitz, wie er dann zu diesen Bahnen kommt. Und der andere hat immer gesagt, ich soll ja nichts sagen, er will doch wieder lebendig zurück und Zeug und Sachen. Und ich habe gesagt, nein, ich habe den Kollegen in der Schweiz versprochen, dass ich schaue. Also schlussendlich hat er gesagt, er hätte die normale Worte und soll nicht so viel fragen.
Nicht zu viele Fragen stellen.
Nein. Aber die Bahn ist dann... also funktioniert hat sie natürlich nicht, weil bei so einer Temperatur...
Minus 30 Grad läuft
nicht. Da läuft nichts. Der Kompressor ist eingefroren, die Bremsen sind eingefroren, alles ist eingefroren, aber sie ist gestanden. Und dann hat man den Rest vom Geld gezahlt und hat uns super bewirtet und hat mich 2 Jahre später hat er mich sogar in Zürich besucht und ist happy, sie funktioniert
jetzt immer noch wie alle. Persönlich auf SRF 1 mit dem Peter Neufeld, Autospezialitätenhändler und viel erfahren mit dem Schaustellergeschäft. Hubertine Unterberg, Präsidentin von der Unterberg Holding in der Schweiz, Verwaltungsratspräsidentin. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Frau Unterberg, Sie haben einen ganz starken Bezug zum Glauben, sind überzeugte Katholikin auch. Wie haben Sie den Ruf quasi, ist das Ihnen schon mitgegeben worden von der Familie aus? Sie sind mit dem aufgewachsen?
Ja, auf jeden Fall. Es kam ja auch dadurch, dass eben Sie gefragt haben, wo sind Sie zwischen 10 und 11? Also um 10:45 fängt bei uns die Kirche normalerweise am Sonntag an. Und ja, also das wird einem nicht ausschließlich in die Wiege gelegt. Und ich glaube, so soll das auch nicht sein. Jeder Mensch hat ja irgendwann die Perspektive Richtung Sinn, dass man sich fragt, warum ist man da eigentlich und versucht, sein Leben irgendwie in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Und wenn man versucht, eben irgendeinen größeren Zusammenhang für sich selber daraus zu machen, dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Und in meinem Fall war das natürlich auch ein Weg, würde ich jetzt sagen, in dem auch durchaus, sagen wir mal, längere Zeiten auch von Zweifel dabei gewesen sind. Also es ist nicht so, als ob das ohne Brüche immer so durchgeht. Aber ich kann heute sagen, Gott sei Dank, und in dem Falle Gott sei Dank im wörtlichen Sinne, habe ich irgendeinen Weg gefunden, wo ich das Gefühl habe, der macht auch wirklich Sinn und der lässt einen auch über den eigenen Tellerrand hinausblicke. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt, wenn man sagt, am christlichen Glauben, also ich würde mich jetzt nicht aufs Katholische, eben, das ist halt eine Form und das ist auch meine Form und da stehe ich auch dazu. Das ist, aber ich denke mal, das Typische an, ich sag mal, vielen Religionen ist es, aber für mich eben speziell am christlichen Glauben, dass der Aufwand betrieben werden soll, dass es eine Norm gibt, die einen dazu bringt, übers eigene Ich hinauszuschauen und eben auch was für den anderen, für die Gesellschaft. Also ich würde mal sagen, im Sinne von Bürgertugenden auch. Und das ist auch vielleicht ein Grund, warum ich mich in der Schweiz sehr wohlfühle. Weil allein durch die Art, wie die Schweizer wirklich in einer sehr, sehr kultivierten Art und Weise das Bürgerliche auch in ihrer Basisdemokratie eine eigene Form gegeben haben, das passt für mich zu meinem inneren Glaubensbild sehr gut. Denn das, was Jesus von den Mitmenschen wollte, war ja, dass jeder irgendwo, ich sag mal wirklich im Sinne vom Königtum aller Glaubenden oder Priestertum aller Glaubenden, das sind zwar sehr verstaubte Begriffe, aber ich sag mal, jemand, der König ist, Jesus hat gesagt, wir sind alle Könige, das ist eben nicht irgendwie nur einer, der ein Untertan ist. Also das Christentum hat ja auch etwas in sich, was sehr gut, zumindest nach meinem Verständnis, zur schweizerischen Basisdemokratie passt, was mir auch wert ist. Aber das ist natürlich nicht einfach nur was, was Balsam ist und was einen wohlfühlend macht, dass man König ist und auf rote Polster sitzt, sondern es ist natürlich eine Riesenverpflichtung. Mein Verständnis auch vielleicht von Elite, es geht ja jetzt auch in der Volksabstimmung 1:12 viel darum, wie sich die Eliten in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, Monaten und Jahren auch vielleicht nicht so richtig benommen haben, ist natürlich, dass das immer auch eine Balance sein muss zur Verantwortung, die man auch übernimmt.
Was heisst denn das für Ihre Führungsprinzipien? Also Sie haben eben, es ist ein weltweites Unternehmen, wo Sie an der Spitze stehen. Was heisst das für Ihre Glaubenssätze oder sage ich vielleicht Prinzipien, wenn Sie führen?
Ja, dass man es eigentlich nie so schafft, wie man es eigentlich gerne würde, heißt es vor allen Dingen. Okay, ja. Also ich sag mal, man strebt
das gewisse hohe Ideale, ja, was sie haben und den versuchen
und du versuchst dich halt eben dem und wir sind natürlich auch in anderen Kulturkreisen unterwegs, was das Leben natürlich besonders schwierig macht und besonders herausfordernd macht. Und das ist mir auch eben viel wert. Also Underberg ist zum Beispiel auch ein koscheres Produkt und wir haben also ein ganzer Netzverhältnis zu vielen, auch von der jüdischen Gemeinde. Also das heißt, für mich ist einfach wichtig, auch wenn ich klar mich irgendwo als Katholikin sehe, dass ich mich in eine größere christliche, aber auch in eine größere gesamtmenschliche Zusammenhang sehe. Und ich glaube einfach, da gibt es ja auch Umfragen dazu, wie es in der Schweiz ist. Fast alle in der Schweiz glauben an irgendwas Höheres.
Mhm. Und, Herr Neufeld, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich glaube meiner Frau, ja.
Ist doch gut, wenn die ein höheres Wesen ist, gell?
So ist es. Sie meinen es wenigstens, ja.
Ja. Vorwegen Kohlschutzprodukt. Sie singen im Synagogenchor.
Jawohl, ja. Also Frau Underberg ist mir gerade sehr sympathisch. Ja.
Im Chor habe ich auch viele Jahre gesungen.
Ja, ja, was? Ja. Nein, eben, weil der Vater gesagt hat, wir sollen uns ein bisschen diversifizieren, sollen wir auch ein bisschen singen.
Jawohl.
Und wir sind seit 13 Jahren im Synagogenchor. Und erstaunlicherweise meint unser Dirigent, dass wir noch ziemlich musikalisch sind. Und wir sind ziemlich erfolgreich mit unserem Chor. Wir sind auf der ganzen Welt auf Tournee. Und jetzt, nächste Woche, gehen wir für 3 oder 4 Konzerte auf Israel. Ja. Dann sind wir eingeladen worden und geben dort Konzerte. Ja.
Und was singen Sie für Wege in einem Synagogenchor?
Natürlich hauptsächlich liturgische, synagogalische Lieder von jüdischen Komponisten. Ja. Also ein bisschen schwermütige Sachen. Ja.
Aber sehr schön. Also ja, ich kenne die Wege nicht. Oder? Ja. Also, Sie sagen schwermütig.
Ja, es sind schon ziemlich, also wir können extrem traurig singen.
Das tun wir dann weniger.
Das tun Sie weniger, ja, wenn Sie singen. Was singen Sie? Für?
Ja, also ich sag mal, der Bach ist ja jetzt nicht so extrem schwermütig. Der hat es ja auch ein bisschen lockerer.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber es sind halt mehr melancholische. Ja. Man merkt, dass ich eine Freinacht hatte. Ich kann nicht einmal mehr reden.
Das müssen wir noch ganz schnell aufschneiden, weil das passt eigentlich auch sehr gut zu Ihnen beiden. Auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, Sie vertreiben, Frau Unterberg, Getränk mit einem hohen spirituellen Gehalt.
Ja, also, sehr schön ausgedrückt. So. Der spirituelle Gehalt gefällt mir sehr
Alkohol,
gut.
Alkohol, oder? Das Spirit, der ist wirklich geistig, super. Oder? Ja. Und auf der anderen Seite, Herr Neufeld, Sie haben gestern Nacht die dümmste Party der Welt haben Sie mitgemacht.
Ja.
Sie haben nicht extrem viel getrunken, im Gegenteil, Sie haben Neulenker denen geholfen, zu erfahren, was es heisst, wenn man mit gewissen Promille muss Auto fahren muss. Das war von Roadcross eine Veranstaltung. Und Sie sind auf einer präparierten Bahn. Es sind junge Leute in ein Auto gefahren, das Sie präpariert haben.
Ja,
genau. Und die haben schon tüchtig
eine Sitze
gehabt. Was haben Sie gemacht mit ihnen?
Also wir haben den Auftrag von der Firma Jeff und der Wirts Werbefirma, dass wir eben der Auftrag hat gelautet, man muss mit Junglenker einen Parkour aufbauen, wo man könnte beweisen kann, dass wenn man mit Alkohol unterwegs ist, dass man nicht mehr
fahrtüchtig ist.
Fahrtüchtig ist, ja. Und wir konnten dort 5 Autos liefern, die dann kaputt gegangen sind schlussendlich. Wir haben eine Szene aufgebaut mit einem ganzen Mechanismus.
Ja.
Wo die Leute dann überrascht worden sind mit einem Fußgänger, der von der Seite her rein auf die Strecke
ging. Sie sind recht verschrocken?
Ja, also die Reaktionen waren unterschiedlich, aber zum Teil war also das Care-Team dort, wo die Leute dann noch mussten aufpäppeln, weil
sie zum
Teil so einen Schock hatten. Ja. Und es hat wieder solche Leute gegeben, die haben noch gegigelt, aber kurz vor dem Brüllen eigentlich. Ja. Gewesen, ja.
Wie haben Sie das gemacht? Also was ist das für ein Fußgänger in Anführungszeichen?
Ja, es war noch lustig. Wir haben uns vorgestellt, dass wir das mit Schaufensterpuppen machen, weil der Bruder hat nicht wollen anheben. Und die Strecke hat man dann mit zwischen 50 und 60 Stundenkilometer müssen wir abfahren und dann ist die Puppe von der Seite her reinzulaufen gekommen. Also wir haben eine ganze Konstruktion gemacht und wir haben dann den Versuch gemacht und beim ersten Versuch ist dann die Puppe in die Frontscheibe reingeflogen und die Frontscheibe, obwohl es Sicherheitsglas war, ist sie versplittert und reingeflogen und das ganze Auto war voller Glassplitter. Mhm. Und das haben wir dann den Leuten, den Junglenker, nicht antun. Ja,
so einen Schock werden sie nicht die Nummer zu kennen. Genau. Das heisst, sie haben eine leichtere Puppe gebraucht?
Ja, wir haben eine leichtere Puppe gebraucht. Wir haben dann gewährweisen. Meine Idee war dann, dass wir Gummisusis kaufen, aber es hat sich niemand wollen opfern, um die zu kaufen. Und dann haben wir so Puppen gemacht mit Geflecht und Kleider und sie haben also mit Masken und sie haben also echt ausgesehen und sind natürlich nicht so hart gewesen, dass ja nichts passierte.
Und der Effekt hat also funktioniert, weiss Gott. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber Sie haben...
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich das für eine sehr wichtige Sache halte, weil natürlich auch, wenn man zum Verantwortungsthema nochmal mit einer Sekunde zurückkommt, das Thema, wie man mit Alkohol vernünftig und verantwortungsvoll umgeht, das ist natürlich wo unsere Firma extrem dran arbeitet. In vielen Ländern, aber vor allen Dingen auch in der Schweiz, das geht bis hin zur Aufklärung vom Kassepersonal bei den Großverteilern, dass man eben kein Alkohol an Jugendliche gibt.
Also das heißt, Sie gehen
Unser Verband macht es und der Verbandsvorsitzende vom Spirits-Verband hier in der Schweiz ist mein Vertriebsgeschäftsführer hier in der Schweiz, der André Pasic. Und das ist einfach etwas, wo ich denke, da trägt einfach, muss man die Verantwortung. Man kann nie sicher sein, dass nichts passiert. Das ist wahrscheinlich so wie bei Ihnen auch. Aber man kann eben so viel, wie man nur irgend tun kann, kann man tun.
Schön, dass Sie beide da sind. Wir haben einen runden Schluss gefunden. Das war es. Ich wünsche Ihnen beiden ganz viel Vergnügen bei Ihrer weiteren Arbeit, bei Ihrer Reise in Richtung Israel demnächst. Guten Flug. Und bei Ihnen, wo gehen Sie als nächstes an? Wann sind Sie zum nächsten Mal an Urting-Tour mischen?
Nächste Woche.
Nächste Woche. Gut. Ja. Dann wünschen wir eine glückliche Hand wie immer. Merci vielmals fürs Zuhören. Das war es. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Christian Zeugin war das im Theater am Hechtplatz Zürich. Seine Gäste, die Hubertine Unterberg-Ruther, Präsidentin vom Unternehmen Unterberg, und der Peter Neufeld, er ist Standfahrer und Autohändler. Technik, der Thies Ganz, und wenn ihr jetzt nicht alles von dem persönlich hören könnt, kein Problem, wir senden das persönlich nochmal heute Abend ab der 10 Uhr auf SRF1. Im Persönlich vom nächsten Sonntag, da sind folgende Persönlichkeiten zu Gast, die Emma Stirnimann, sie ist Sängerin, und der Oswin Bettig, er ist Gemeindepräsident und Unternehmer. Das alles der nächsten Sonntag ab der 10 Uhr auf diesem Sender. In 6 Minuten ist es 11 Uhr und um 11 Uhr Nachrichten.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.